Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und in dieser Episode schauen wir zurück auf das Motul Petit Le Mans, auf die letzte Station der IMSA WorldTech Sports Car Championship im Jahr 2022. Das war gleichzeitig auch das letzte Mal mit der DPI-Klasse im Feld der fünf Klassen, die wir dort erlebt haben, mit den DPIs LMP2, LMP3, GTD Pro und GTD-Klassen, die dort auch in diesem Jahr jetzt das letzte Mal am Start waren und dort eben beim Motul Petit Le Mans. Diese vier Klassen, die letztgenannten vierten Klassen, kommen ja auch im nächsten Jahr wieder zurück in der Form, die wir auch aktuell sehen. Doch nächstes Jahr kommt eben die GTP-Klasse neu hinzu. Wir schauen auf das letzte Rennen, nämlich detaillierter auf die DPI-Klasse, auf das 10-stündige Rennen auf dem Road Atlanta Circuit. Und da natürlich um den Meisterschaftskampf, nämlich gegenüber dem Wayne Taylor Racing Team und dem Meyer Shank Racing Team. Beides Acuras. Und da war am Anfang vorher klar, es wird keine Teamorder geben aus dem Hause Acura bzw. aus dem Hause Honda Performance. Und deshalb war dieses Finale auch dementsprechend spannend. Wir gehen darauf ein. Außerdem haben wir noch die Vorschau auf das nächste Rennen der Nürburgring Langstreckenserie. Jetzt sind wir ja im Endeffekt im Fluss, im Zwei-Wochen-Fluss der Nürburgring Langstreckenserie. Und da entscheidet sich auch, wer am Ende das Zepter in der Hand behält. Und genauso auch schauen wir auch nochmal ein bisschen auf die DTM. Denn da haben wir die aktuellen Stimmen aus der Pre-Event-Pressekonferenz mit Sheldon van der Linde, René Rast, Lukas Auer, Mirko Bortolotti und dem aktuell zumindest Once to Watch Thomas Breining. Das bekommt ihr alles hier in der neuesten Ausgabe im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir starten jetzt mit dem Motul Petit Le Mans und dem Meisterschaftskampf in der IMSA WorldTech Sports Car Championship. Das ist ja das traditionelle Finale mittlerweile der IMSA WorldTech Sports Car Championship. Das letzte Rennen der Michelin Endurance Cup Wertung und damit auch das letzte Rennen des Jahres. Wie gesagt, das letzte Rennen des Jahres ist das Motul Petit Le Mans, traditionellerweise. Dort stellt sich die Frage, wer wird Champion in der DPI-Klasse und auch wer wird Champion in den restlichen Klassen. Darauf gehen wir dann später auch ein, in detaillierter Form. Die DPI-Klasse ja grundsätzlich ja auch immer die bildende Hauptklasse der IMSA gewesen in den letzten Jahren und ein Baustein gewesen für den Erfolg der IMSA, auch immer gute Duelle gehabt, die Hauptklasse der nordamerikanischen Langstreckenserie. Dort stellt sich eben die Frage, wer wird Champion? Wird es Wayne Taylor Racing, die ja in den letzten Jahren jetzt zu Acura gewechselt haben, vorher ein Cadillac-Team gewesen und dort auch schon einige Meisterschaftstitel in der IMSA WorldTech Sports Car Championship in der DPI-Klasse eingefahren, erfolgreich das Team dort auch über den 24 Stunden von Daytona das Ganze auch im letzten Jahr gewonnen. Also im Jahr 2021 war die Wayne Taylor Mannschaft auch schon erfolgreich. Ihm gegenüber stehen die aktuell zumindest auch im Hochschwung erfolgenden Meyer Schenk Racing Team, die ja auch in der IndyCar Series unterwegs sind. Und dort duellierte man sich eben auch über die ganze Saison. Nur unrühmlicherweise mit einem oftmals unglücklicheren Ausgang für die Meyer-Schenk-Truppe. Dort hat man sich ja immer darüber beschwert, dass man immer der ewige Zweite sei. Ja, viele zweite Plätze gab es tatsächlich über die Saison für die Meyer-Schenk-Truppe. Man ist zum Beispiel auch letztes Jahr schon aufgefallen mit ungewöhnlichen Strategien über die Saison hinweg. Das hat man in diesem Jahr zwar etwas reduziert, aber ebenfalls war man damit auch nicht ganz unerfolgreich. Wenn man überlegt und schaut zurück auf die Saison, die bisher war, hat man vom WeatherTech Raceway Laguna Seca bis zum Rennen auf dem Canadian Tire Motorsport Park, also auf dem Rennen von Mosport, dort immer den zweiten Platz eingefahren und auch immer im Qualifying 32 Punkte eingefahren, bis auf die letzten beiden Rennen auf den Watkins Glen und auf dem Canadian Tire Motorsport Park, weil man dort in dieser Serie immer mit 32 Punkten auch im Qualifying begeben, zeigt also die Konstanz. Wenn man da direkten Konkurrenten sieht, und das war eben Philippe Albuquerque, Ricky Taylor, die ja vor diesem Rennen Tabellenführer waren, da muss man überlegen, die haben zwar das Auftaktrennen nicht gewonnen auf dem Rennen von Daytona über die 24 Stunden, doch waren über die Saison hinweg zwar, was das Thema Siege angeht, deutlich erfolgreicher, wenn man das so sieht. WeatherTech Raceway gewonnen, in Mid-Ohio gewonnen, in Watkins Glen gewonnen und auch das letzte Rennen vor dem Finalen in Road America ebenfalls für sich entschieden können. Und damit hat man erstmal gedacht, okay, mit einem Saisonsieg dürfte es doch wohl nicht reichen für die Meyer Schenk Racing Mannschaft, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, wie es dann über die Saison zwar aussieht, zwar immer Zweiter gewesen, aber dieser zweite Platz hätte an diesem Wochenende nicht gereicht auf dem Michelin Raceway Road Atlanta. So ging erstmal das Pendel da zwar trotzdem für sie aus, man holte die Pole am Samstag und konnte damit wichtige Punkte auch einheimsen, genauso auch wie man den Fehler der Wayne Taylor Truppe ausnutzte, nämlich dass Ricky Taylor dort seinen Ausrutscher hatte und damit ja sich zwar im ersten Moment nur auf Platz 3 positioniert hatte, doch damit auch ein Nachteil fürs Rennen, denn die Reifen waren nach dem Abflug ins Kiesbett in Turn Nummer 5 nämlich richtig dreckig und damit auch richtig beschädigt bei der Nummer 10 auf dem Acura. Damit musste man entweder von hinten starten und damit direkt schon die Reifen wechseln, oder man geht damit in die 10 Stunden hinein, ohne die Reifen zu wechseln oder beziehungsweise vor dem Start in die Reifen zu wechseln und macht damit erstmalig einen direkten Boxenstopp nach einer Runde. Und das hat man eben gemacht bei der Wayne Taylor Mannschaft. Man hat sich dabei fast sogar noch von der Spitze um eine Runde zurückfallen lassen, doch das blieb tatsächlich aufgrund dieses Verkehrs hinaus ihnen verschont. Doch über die Renndistanz der ersten Stunden muss man sagen, dass Wayne Taylor Racing generell, zumindest hat man auch außerhalb der Zeiten gesehen, dass man nicht unbedingt den Speed hatte. Da war Meyer Schenk da schon besser bedient, alleine schon, dass man mit Tom Blomqvist einen wirklich sehr starken Fahrer ins Team geholt hat, über die Saison sich auch immer weiter gesteigert hat in diesen Acura DPI und damit auch wirklich fast schon zu einer tragenden Säule geworden ist über die Saison mit Olivier Jarvis, der ja in dieser Saison, zumindest nach dieser Saison, wohl kein Pilot mehr bei den Japanern bzw. bei den Amerikanern mit japanischen Hintergrund her sein dürfte. Das Ganze so ein bisschen auch aufgrund dessen gelegt, dass ja der Pilot nicht bisher bei den Testfahrten der LMDH mitgemacht hat. Ebenfalls über die Distanz kam, zwar nicht über die Meisterschaft entscheidend, aber dennoch interessant, die beiden Cadillacs, nämlich von dem Cadillac Racing Team mit Chip Ganassi und das letztjährige Siegerteam, nämlich Whelan Engineering Racing mit der 31, mit Olivier Pla, Pedro Derani und Mike Conway, die zumindest beide malig die erste Stunde für sich entscheiden konnten. Dahinter dann das Meyer Shank Racing Team, da war ja dann in dem Sinne egal, wie man sich dort platziert. Hauptsache man ist vor der 10 unterwegs, die nach einer Stunde immer noch rund oder zumindest 16 Sekunden auf den Erstplatzierten hatte und damit ja das Aufholszenario schwieriger wurde, sagen wir es mal so, für die 10er Acura Mannschaft. In der zweiten Stunde hat sich das Ganze eben nochmals verfestigt. Zwar ging aufgrund natürlich auch von Gelbphasen das Ganze natürlich rotierend hindurch, sodass zwar die 01 das Zepter übernommen hat an der Spitze über die Renndistanz der 10 Stunden mit Renger van der Sande, Sebastian Bourdais und Scott Dixon, dem Indycar-Fahrer. Doch dahinter blieb weiterhin das Auto mit der Nummer 60, die eine Position über die Stunde hingegen aufgeholt haben, aber weiterhin wichtig vorne geblieben sind vor dem Fahrzeug, nämlich mit der Nummer 10 vor Ricky Taylor, Philipp Albuquerque und dem Ersatzmann für dieses Rennen, nämlich Brandon Hartley, der die dritte Säule dieses Teams ja an diesem Wochenende gebildet hatte über die Distanz. Der Wendepunkt in dem Sinne in den Meisterschaftskampf kam eigentlich erst über die Stunden hinaus, nämlich so rund um die 6., 7. Stunde, also etwas mehr als Halbzeit. Dort konnte sich im Endeffekt, wenn es weiter in den Abend ging, zumindest auch Ricky Taylor mehr in dieses Auto sich hineinversetzen, zwar nicht auf der führenden Position. Dort wechselten sich freudigerweise immer die 1 und die 2 ab. Die beiden Cadillacs von Chip Ganassi eingesetzt worden und dort ja auch über die Distanz immer mal wieder gebattelt, zwar ohne Kontakt, das sollte aber zum Ende hin nicht so ganz sich dabei behalten. Für Ricky Taylor und für seine Teamkollegen mit Philippe Albuquerque und Brandon Hartley wäre dieser zweite Platz nämlich auch, wie schon erwähnt, ein Erfolg, denn man würde tatsächlich wieder vorbeigehen an die Meyer Shank Racing Mannschaft, die dort zumindest aktuell zwar Boxenstopp bereinigt auf der 4. Position unterwegs waren, aber sich damit zumindest vorzeitig nicht nach dem aktuellen Stand sich für den Meisterschaftsplatz 1 damit klassifizieren würden. Das hielt er sich dann auch über die letzten Stunden hinaus an, doch wenn man das überlegt, war die letzte Stunde, ja im Endeffekt waren die letzten 3 Stunden nicht ansatzweise so spannend wie die letzte Stunde, denn die letzte Stunde hat über das ganze Rennen entschieden, wortwörtlich. Meyer Shank vorzeitig abgeschlagen, muss man wirklich sagen, da hat der Speed irgendwie kurioserweise gefehlt. An diesem Punkt war Tom Blomqvist wieder auf der 60 unterwegs. 13 Sekunden war man an der letzten Zeitkontrolle bei der 1-Stunden-Marke zurück. Und da hat man im Endeffekt gedacht, okay, wenn jetzt hier nichts mehr Großartiges passieren sollte, wäre der Meisterschaftskampf für die Wayne Taylor Racing Mannschaft entschieden und man würde dabei den nächsten Titel in der IMSA WRC Sports Car Championship in der Hauptkategorie DPI einklassieren. Doch das war eben nicht der Fall, denn es hat sich alles nochmals geändert und nochmals verschoben. Nämlich das ist damit angefangen mit dem Abschießen bzw. der Teamkollision à la Bonheur, wie es einst Lewis Hamilton und Nico Rosberg getan haben, kann man fast schon so ein bisschen als Referenz nehmen. Für die Leute, die jetzt die Szene nicht unbedingt vor Augen haben, ist das doch wohl die bekannteste Szene, wo sich Teamkollegen oder zumindest Markenkollegen mal heftig in die Kiste gefahren sind und das war dort eben der Fall, nämlich Earl Bamber und Renger van der Sande, die sich in Turn 1 nicht unbedingt einig waren und sich da mal, ja, die 0-2 dreht die 0-1 um, also Bamber dreht van der Sande um, beide schlagen relativ heftig doch in die Begrenzungsreifenstapeln dort in Turn 1 ein und damit ist das Rennen tatsächlich vorzeitig beendet für sie gewesen, dachte man zumindest im ersten Moment, denn der Einschlag, wie gesagt, dann doch, es ist relativ heftig in Turn 1, da hat man ja doch schon ganz guten Speed hinauf. Aber wie gesagt, man war sich nicht ganz einig. Und ich glaube, ja, da war Chip Ganassi auch nicht so ganz toll zu sprechen. Denn, ja, seine beiden Fahrzeuge, die er doch dann irgendwie unter eigener Hand laufen lässt, zwar ist Cadillac Racing dran und geben sie sicherlich ein bisschen Geld dazu, dass das Auto dort auch dementsprechend läuft und auch gut vorne dabei ist, doch im Endeffekt ist das, was sich natürlich ein Team eigener bzw. ein Team generell nicht so wirklich wünscht, denn ja, muss ganz ehrlich, es ist ja nicht unbedingt toll zu sehen, wenn beide Teamkollegen bzw. Teams in den gleichen Fahrzeugen aus dem gleichen Hause sich dort abschießen. Also das, glaube ich, war für Renger van der Sande und für Earl Bamber jetzt, glaube ich, nicht die ruhmreichste Stunde in ihrer Karriere. Der IMSA WeatherTech Sportscar Championship und auch für Chip Ganassi war es, glaube ich, ein Tag, den er so schnell, nicht so schnell vergessen wird. Und vor allen Dingen, da hat er bestimmt auch einige Ansagen gemacht in Richtung der Fahrer, dass das Ganze nicht so toll war, muss man wirklich so sagen. Aber das hat tatsächlich den Kollegen geholfen. Nämlich, da war das Meyer Shank Racing Team kurzzeitig auch mal Cadillac-Fan, denn das hat dann denen natürlich ziemlich geholfen. Die Caution-Phase, die rund eine Dreiviertelstunde vor Rennende dann zu Buche kam und damit auch ein Kampf zwischen den beiden Acuras damit unabdingbar machte. Nämlich der Kampf zwischen der 60 und der 10, die damit dann auf dem Auto kamen, Tom Blomqvist und das Auto von Ricky Taylor, die sich damit in den letzten Minuten dieses Rennens bekäbbelt haben. Ja, und das war in dem Sinne auch ein Turning Point, nämlich mit der Boxengasse. Wie gesagt, Caution kam ja heraus und das war auch so ein Thema, was natürlich wichtig war, denn die Meyer Shank Racing Truppe hat auch noch einen besseren Boxenstopp gemacht. Somit hat man sich dann vorbei manövriert an die 10 und damit war man im Endeffekt vorne. Dann auch beim Restart, man konnte sich dann auch lösen und damit auch doch wieder sich eine bessere Pace erlangen. Doch Überrundungsphasen und auch ja Phasen, wo man nicht mehr so gut unterwegs war. Nach diesen Überrundungen nutzte dann auch wieder Ricky Taylor. Der war wieder am Heck und am Getriebe des 60er Wagens von Tom Blomqvist des Schwedens. Doch ja, eine Überrundungssituation in Turn 3 machte ihn das Ganze zu Verhängnis. Nämlich das Ganze gegenüber dem Windward Mercedes. Aktuell dort auf dem Steuer und am Steuer gewesen war nämlich der gute Philip Ellis, der dort tatsächlich Kontakt mit der Nummer 10 gehabt hat und damit auch Schaden am Wagen von Ricky Taylor dort verursacht hat. Hinten links gab es nämlich den Kontakt dort für das Auto rund um Ricky Taylor und damit war die tatsächliche Aufholjagd in Richtung des Titels in der IMSA tatsächlich futsch für Ricky Taylor und auch seine Mannschaft rund um Wayne Taylor, seines Vaters. Und damit ging der Titel dann unumrühmlich. Das Ganze dann noch nachher nach einer Caution aufgrund eines Folgeschadens nach diesem Kontakt dann für die Windward-Mannschaft, die dort auch zwischenzeitlich auch in der GTD-Meisterschaft noch ein Wortchen mitreden hätten können, doch das Ganze tatsächlich für sie nicht so gut ausging, denn man verunfaltete nochmals in Turn 1 und das sorgt dann für eine Caution, die das Rennen vorzeitig beendet hatte. Damit siegte Meyer Shank in dieser Saison das zweite Mal bei einem Endurance-Rennen und damit sicherte man sich auch den Sieg in der Meisterschaft der DPIs. Der letzte Sieg tatsächlich oder der letzte Erfolg tatsächlich eines DPI-Teams in der IMSA-Geschichte, denn die DPI ist ja im nächsten Jahr nicht mehr dabei, haben wir schon eingangs besprochen. Damit Olivier Jarvis und Tom Blomqvist folgen dann in dem Sinne auch Pipo Derani, der ja im letzten Jahr zusammen mit Philippe Nasr dort das Ganze gewonnen hat in der DPI-Klasse als Champion der DPI-Serie. Philippe Albuquerque und Ricky Taylor eben diesem unrühmlichen zweiten Platz, Renger van der Sande und Sebastian Bourdais mit dem dritten Rang in der Gesamtwertung der DPI-Klasse noch belegt worden. Schauen wir noch schnell auf die anderen Klassen, dort das Rennen gewonnen und da machen wir jetzt im Endeffekt super im Schnelldurchlauf, denn wir haben ja noch viel anderes zu bereden. Ja, das Motul Petit Le Mans werden wir auch nochmal in Gänze in unserem Saisonrückblick besprechen, aber jetzt haben wir eben noch deutlich andere Sachen zu tun, nämlich in unserer Vorschau das Ganze zur DTM und zur Nürburgring Langstreckenserie, die wir auch noch bei uns im Programm haben. In LMP2 war es Tower Motorsport, die sich dort den Sieg gesichert haben. John Ferrano, Louis Deletras und Pito De André, die sich dort den Sieg gesichert haben in der LMP2-Klasse. Größter Konkurrent über dieses Rennen war Henry Kittmann, Juan Pablo Montoya und Sebastian Montoya. Die beiden Montoyas, die dort auf dem Dragon Speed USA-Fahrzeug eben mächtig Konkurrenz bieten konnten gegenüber die Tower-Mannschaft, doch man hatte immer mit einigen Problemen zu rechnen, und auch technischerseits und auch ungewöhnliche Probleme zum Beispiel beim Anschnallen und somit dann der zweite Platz tatsächlich nur für die Dragon-Speed-Mannschaft. Da wäre sicherlich auch ein Sieg möglich gewesen. Auch für Ben Keating, Mikkel Jensen und Scott Hoffaker, denn dort machte man schon früh Feierabend, das Ganze nach 2 Stunden 37, Unfall in Turn 1, das sorgte für ein frühzeitiges Aus für die PR1 Malfeisen-Mannschaft, dafür gingen Steven Thomas, Josh Pearson und Christian Yunes noch auf 3, nämlich im Schwesterfahrzeug mit der Nummer 11. Der Sieg in dem letzten Rennen sorgte auch dafür, dass John Ferrano einziger Meister ist in der LMP2-Wertung der IMSA. Und die Teamwertung gewann Tower Motorsport dabei auch noch in der Wertung der LMP2. In LMP3 waren es der Sieg, das Ganze nämlich für Andretti, Chavez und Burden, die für die Andretti Autosport-Mannschaft den Sieg hineingereicht haben mit der 36. Man war damit auch das Team, was in dieser Saison zwar nicht ganz so stark unterwegs war, das war der einzige Sieg jetzt in dieser Saison in der LMP3-Wertung, aber auch nicht ein unwichtiger, auch was das angeht. Balgor, Grist und Siegel gingen auf 2 und Barbosa, Jacobsen und Pino auf die 3. Für den Meistertitel hat es dabei gereicht für die Core-Mannschaft, nämlich das Ganze mit Colin Brown und John Bennett, die sich auf die 5 platziert haben in diesem Rennen. 2 Runden Rückstand mit dem Kollegen Kurtz noch auf dem Fahrzeug unterwegs gewesen. Das Rennen lief zwar für die Mannschaft nicht gut, aber das hat eben ausgereicht, der 5. Platz, um sich dort in der LMP3 sich dort den Sieg zu sichern. Man hat in der Saison 2 Siege eingefahren mit Ohio und beim Rennen auf dem Canadian Tire Motorsport Park. In der GTD Pro-Wertung war es hingegen schon vor dem Rennstart klar, wer denn die Meisterschaft gewinnt. Das war nämlich die Pfaff Motorsport-Mannschaft mit Matthew Campbell und Mathieu Jaminet. Da ging es nämlich darum, dass man einfach nur die Ziel- oder die Startlinie sieht, nicht die Ziellinie. Da hätte man auch im Endeffekt direkt nach 2 Minuten aufhören können. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Man kriegt ja Mindestpunkte und das hätte eben ausgereicht, um dort diesen Titel einzufahren für Campbell und Jaminet. Im Rennen selber war Jack Horsford, Ben Burnicoat und Kai Kirkwood erfolgreich. Eigentlich war es die Risi-Kompetition in Mannschaft, die sich bei einer chaotischen Schlussphase noch rund um eine Vierer-Konstellation, die sich dort um Vaser Sullivan, BMW M-Team, RLL und die Pfaff-Truppe, wo sich die Risi-Kompetition eben am Ende als stärkste Kraft hingegen hinaus manövriert hatte, hinausgegangen. Doch man hatte damit Probleme mit der Minimum-Drive-Time und somit ging man tatsächlich da trotz Sieges auf die letzte Position zurück und man wurde versetzt auf Platz 7 und damit verlor man den Sieg nach diesem Rennen auch direkt schon wieder. Somit der Erfolg für Hawksworth, Burnicoat und Kirkwood, die sich damit zumindest für Ben Burnicoat sich noch gelohnt hat, nämlich das Ganze mit Platz 2 noch in der Meisterschaft unterwegs gewesen. Die Filippi, Edwards und Crone besiegeln eine nicht so tolle Saison für die 25er-Mannschaft. Die Filippi und Edwards oft mit technischen Problemen geplagt. Jetzt an diesem Wochenende ging es dann doch noch ganz gut, zusammen mit Jesse Crone, der Finne, der sich dort auf Platz 2 manövriert hat und eben die Pfaff Motorsport-Mannschaft auf 3 nach diesem Rennen, wo man ja schon im Endeffekt wusste, dass man Meister wird mit Campbell, Jaminet und Philippe Nasr, der ja im letzten Jahr die PPI-Meisterschaft gewonnen hat und jetzt eben auf 3 unterwegs gewesen ist in diesem Rennen in der GTD Pro. Für Ross Gunn und Alex Ribeiras und Gamble, die sich dort auf dem Heart of Racing Aston Martin haben sich zwar in diesem Rennen auf Platz 4 geschoben, reicht aber nicht mehr, um tatsächlich die Corvette-Truppe mit Antonio Garcia und Jordan Taylor einzuholen. Die holen sich tatsächlich in der Meisterschaft Platz 3, trotz einem nicht so rühmlichen Platz 5 nach diesem Rennen in und auf dem Circuit von Road Atlanta. Nicht so viel Glück hatten tatsächlich die DTM-Truppe rund um Maximilian Bug mit Mikkel Granier und Maximilian Götz, die sich auf Platz 6 manövriert haben. Zeitweise ganz gut im Rennen, aber zum Schluss hat es eben nicht ausgereicht. Für Guardian Racing war es tatsächlich ein sehr starkes Wochenende auf dem Michelin Raceway Road Atlanta. Das war der erste Sieg für die Guardian Racing Mannschaft in dieser Saison für Simpson, Bertholzheimer und Farnbacher. Das war der erste Sieg eben in dieser Saison für Acura ebenfalls. Damit hat man sich tatsächlich auch strategischerweise in der Gesamtklassifizierung sogar vor den GT-Depot-Autos gestellt. Und damit war man tatsächlich das beste GT3-Auto in diesem Rennen. Wie gesagt, der erste Sieg für Guardian Racing hat jetzt für die Truppe in der Wertung nicht viel ausgemacht. Aber es war natürlich wichtig für Acura, sich dort auch nochmal zu zeigen. Brandon Ereep und Jordan Pepper und Sebastian Priot auch sehr, sehr gut unterwegs. Für Brandon Ereep war das tatsächlich ein spezielles Wochenende. Er tingelte nämlich von der einen zur anderen Meisterschaft. Er war nämlich auch noch in der GT World Challenge Europe unterwegs, das Ganze in Barcelona, und somit machte er sich quasi auf, direkt nach dem Rennen, beziehungsweise nach seinen Minimum Drive Times, die er dort gemacht hatte, und kam dann direkt in Richtung Barcelona an. Wie gesagt, erstmalig dann dort unterwegs gewesen und hat sich damit auch tatsächlich nämlich in beiden Fällen hat er noch Titelchancen, und das Ganze dort, wie gesagt, in der IMSA als Meister, nämlich der Michelin Endurance Championship. Dort gelang ihm das ja auch in der Hülle und Fülle, und damit machte er tatsächlich auch damit gleichzeitig auch den Sieg in der Kategorie der Goldfahrer für sich, nämlich in Barcelona. Und das ist nämlich etwas Einzigartiges, nämlich an den beiden Rennwochenenden dort erstmalig sich dort doppelt als Meister zu küren in der Goldkategorie der GT World Challenge und auch noch der IMSA als Langstreckenmeister zusammen mit Jordan Pepper sich dort eben einzuleben und auch in der GT World Challenge sich dort allein schon auf Barcelona zu konzentrieren, eine komplett andere Strecke wie eben Road Atlanta, und das ist wirklich stark, und deshalb Chapeau für das Ganze, nämlich für Brandon Ereep dafür. Der platzierte sich dann auch für das Rennen wie folgt. Das Ganze nach den Rennen von Road Atlanta auf der zweiten Position. Und das sorgt dann eben dafür, dass der Erfolg dann auch für sie kam, nämlich für die Ironception Racing Mannschaft mit Brandon Ereep, dass man dort zusammen mit Jordan Pepper den Langstreckentitel geholt hatte. Für Robbie Fawley und Bill Oberlin und Mike Dian, die sorgten für Platz 3 für den Meistertitel für BMW in der Wertung der Hersteller. Gleich bedeutend mit Palmer Racing auf Platz 5 sorgt es dann eben dafür, dass BMW den Herstellertitel in der GTD-Meisterschaft einfahren konnte, trotz eines holprigen Starts anfangs der Saison. In der GTD-Wertung ging es tatsächlich für Heart of Racing hinaus. Für Ride Motorsport ging es tatsächlich zwar auf Platz 4, aber tatsächlich sorgte es nicht dafür, dass sich irgendwie noch Jan Halen und Ryan Hartwig sich noch an Roman de Angelis vorbei kämpfen konnten. Da reichte tatsächlich Platz 7 zusammen mit Maxime Martin und Ian James, um sich dort den Titel zu sichern. Steve McAller auf Platz 3 im Mercedes, sich zwar auch knapp dran gewesen, hat aber eben auch nicht gereicht für die Team Kirchhoff Motorsport-Truppe. Da reichte eben Platz 6 eben nicht aus, zusammen mit Mike Skeen und Dirk Müller, um sich dort den Titel zumindest für den Teamkollegen Steve McAller zu sichern. Bill Oberlin und Robbie Fawley in der Meisterschaft Platz 4, die überholten tatsächlich noch Philip Ellis und Russell Board, die nach dem Kontakt mit der 10 ja ausgefallen sind. Das, unrühmlich tatsächlich für die Mannschaft rund um Windward Racing. Zwischenzeitlich ja auch immer ganz gut unterwegs gewesen in der GTD. Damit beschließen wir vorzeitig erstmal die IMSA. Wir blicken auf die IMSA-Saison 2022 nochmals zurück. Das Ganze dann im Winter, wenn wir nicht so viel zu bereden haben, was Aktuelles angeht. Wir beschließen, wie gesagt, erstmals die IMSA, blicken nochmal am Freitag hinauf, speziell auf die Testfahrten der GTP-Klasse. BMW war dort, Acura war dort und auch Cadillac, die sich dort das erste Mal so richtig auf der Strecke gemessen haben. Und da blicken wir dann eben nochmals zurück und zurück schauen wir dann auch nochmals eben im Winter, wie schon erwähnt, auf die Saison der IMSA. Da werden wir uns sicherlich auch noch hier und da einige Gäste in unsere Sendung einladen. Machen ein kurzes Päuschen und blicken dann aufs Wochenende. DTM steht an, wir haben Stimmen aus der Pre-Event-Pressekonferenz und auch die Nürburgring-Langstreckenserie geht in die letzten drei Rennen und damit auch in jetzt ein Groove. Jede zwei Wochen ist jetzt ein Rennen, also NLS 7, 8 und NLS 2. Das Nachholtermin, der Nachholtermin tatsächlich für den eigentlich geplanten zweiten Lauf der Saison, der noch zu Buche steht. Damit machen wir ein kurzes Päuschen und sagen bis gleich hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir wollten euch darauf hinweisen, folgt uns gerne auf Social Media. Immer weitere News hier rund um die Welt des GT- und Langstreckensports gibt es wie immer auf Social Media. Bei uns ist alles Ganze unten verlinkt. Wir machen weiter, nämlich das Ganze mit der Nürburgring Langstreckenserie. Danach gibt es dann für euch die DTM als Vorschau. 132 Fahrzeuge gehen an diesem Wochenende an den Start in der Nürburgring Langstreckenserie, dabei 15 Fahrzeuge aus der Klasse der GT3. Das ist nicht ungewöhnlich in dem Sinne, dass die GT3 in diesem Jahr ziemlich stark auferlegt ist. Wenn wir schauen in den anderen Klassen, wie zum Beispiel gute Cup-Klassen, wie zum Beispiel die Cup 3 oder die Cup 2, kommen immer so rund um die 15 oder rund um die 13. Wie gesagt, jetzt die Cup 3 mit 15 Fahrzeugen, die Cayman-Cup-Klasse an diesem Wochenende unterwegs, dort an, ja, eben in der Porsche Endurance Trophy Nürburgring, die Cup 3 und genauso wie die Cup 2. Die Cup 2 ja mit den GT3 Cup Fahrzeugen und die Cup 3 mit den Caymans. Wir konzentrieren uns aber so ein bisschen auf die Neuankömmlinge, denn da gibt es einige, so ein bisschen once to watch an diesem Wochenende. Nämlich eine neue Gruppe, die wir in Anführungszeichen dabei haben, zumindest neu in diesem Jahr, Racing Inc. Racing Engineers GmbH mit Bernhard Hensel und Nick Wüstenhagen, die sich in der Pro AM in der 14 probieren, im Audi 8 LMS GT3 Evo, dort am Start. Für die Scherer Sportteam Phoenix-Mannschaft bleibt bisher alles gleich, zumindest denkt man erstmal, zumindest bei der 5, Vincent Kolb und Frank Stübler weiterhin dabei. Für Jakob Gemagia, Kim-Louis Schramm, kommt aber hingegen nochmal einer hinzu, nämlich Luca Engstler, der wird die 16er-Truppe dabei unterstützen. Eine besondere Situation ist es hingegen auch für die Lion Speed by Car Collection-Truppe. Patrick Kolb, Dennis Fetzer haben an diesem Wochenende nicht Leon Köhler dabei, hingegen ist dann Christopher Mies neu dabei, Patrick Niederhäuser weiterhin dabei in der 24. Auch an diesem Wochenende weiterhin auch wieder eine Umstellung. Sami Matti Drogen nicht dabei bei Walkenhorst an diesem Wochenende. Er wird ersetzt durch Jörg Müller mit Ben Tuck und Christian Kongnes an diesem Wochenende unterwegs. Dabei Walkenhorst mit einem Auto weniger, genauso auch wie bei den 12 Stunden vom Nürburgring, genauso auch dabei. Racing One weiterhin auch dabei, haben ja letztens angekündigt, dass man mit dem nächsten Ferrari, nämlich dem Ferrari 296 GT3, ebenfalls wieder im Hause Ferrari vertreten ist. Christian Kolas und Jordi Fani sind dort dabei. Auch wieder dabei ist CP Racing. Die sind ja oftmals in der 24-Stunden-Serie der Creventic oft unterwegs und das ist ja im Endeffekt ihre Hauptserie. Kommen hier und da auch mal in der Nürburgring-Langstreckenserie zugute und sind in den letzten Jahren auch immer bei den 24 Stunden vom Nürburgring dabei gewesen. Charles Espenlau und Joe Forster, die sich dort diesmal auf der 45 beweisen werden. Auch dabei ist die Kipp-Vitesse-Truppe mit Twinbush am Anfang, mit Michael Heimrich und Arno Klaasen, die sich in der AM-Klasse beweisen. Das sind so im Endeffekt die Neueinsteiger, in Anführungszeichen, die wir dabei haben an diesem Wochenende. Auch dabei ist trotz DTM Hubert Haupt Racing Team, nämlich mit Hubert Haupt selber und Jordan Love an seiner Seite. Was Besonderes haben wir an diesem Wochenende ja auch, nämlich dass der KTM GT oder der KTM Crossbow GT2 wieder zurückkommt mit True Racing, Reinhard Kofler und Mats Siljahaug, die sich dort beweisen werden, der Österreicher und der Norweger in dem Fahrzeug von KTM, der so ein bisschen der GT3-Jäger ist, und hingegen zeigt auch Porsche, was man drauf hat, nämlich mit dem neuen Porsche 911 GT3 R, der an diesem Wochenende zum Einsatz kommt, außerhalb des Huber Porsches, kein GT3 R, der zumindest aktuellen Version noch am Start, und Julian Andlauer und Frederik Markowiecki zeigen eben die neue Ausbaustufe aus dem Hause Porsche, nämlich den 992 GT3 R, der im nächsten Jahr ja wieder angreifen wird in Richtung Klassensiege bzw. Siege bei 24-Stunden-Rennen bei der IMSA, bei der GT Masters und auch bei der DTM sicherlich. Dort eben Julian Andlauer und Frederik Markowiecki am Start, beide Franzosen dort auf dem Auto zu sehen. Schauen wir noch ganz fix in unsere berühmten Klassen, nämlich Cup 2 und Cup 3 haben wir schon erwähnt, da ist im Endeffekt nicht viel passiert. In der Cup 3 ebenfalls nicht, hier und da ein paar Fahrzeuge dazugekommen, aber nicht in dem Sinne irgendwelche Titelkandidaten. Auch zum Beispiel in der Cup X bleibt alles gleich, da kommt noch ein Auto dazu, Lukas Dorst und Andreas Simon, die sich in dem GT4 KTM noch dazugesellen zu der 920 und der 927, eben der KTM Crossbow GTX Klasse, die sich dort zu Buche stehen als einzige Meisterschaft an diesem Wochenende. Schauen wir noch die Meisterschaftsinteressenten in dem Sinne, nämlich die VT2R plus 4WD. Weiterhin dann noch dabei der Tabellenführer Daniel Zillis, Oskar Sandberg und Sindri Setas, die in ihrem 500er Wagen von Adrenalin Motorsport Team Alstom Automotive weiterhin ja noch versuchen, die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Aktuell ist man da auch deutlich vorne. Und das könnte man tatsächlich jetzt in den nächsten zwei Rennen für sich entscheiden, wenn man dort auch weiterhin die Meisterschaftswertung mit Siegen weiter ausfüllt. In der VT2 FWD sind auch wie bekannt die Fahrzeuge dabei, von Matilda Racing bis hin zur GT Tire Motorsport Mannschaft von W und S Racing. Also da in dem Sinne hat sich auch nicht großartig viel geändert in der Meisterschaft, was den Frontantrieb der VT2 angeht, und das eben in diesem Sinne. Interessant hingegen ist dabei auch noch so ein bisschen, wenn man zwischen den Zeilen liest, VT3, nämlich im Porsche Cayman von Porsche Sport Racing eingesetzt, Gabriele Gilkova kehrt damit auf der Rennstrecke wieder zurück, nachdem sie sich ja mit der Drago Racing Team ZVO-Mannschaft und auch dem langjährigen Teamkollegen Robert Haupt getrennt hat, also sportlicher Seite heraus getrennt hat, ist es dort jetzt eben die Pro Sport Racing Mannschaft, wo Gabriele Gilkova jetzt wieder angreifen wird. Die Tschechin, die ja oftmals in der ADC GTV Germany für Ausrufezeichen gesorgt hatte. Und das so ein bisschen die Nürburgring-Langstreckenserie, wie gewohnt das Thema Zeitplan, 8.15 Uhr geht's los, 12 Uhr der Rennstart, 132 Fahrzeuge in unterschiedlichen Klassen wieder unterwegs, wir werden live vor Ort sein und sammeln die Stimmen für euch ein. Dann wechseln wir nämlich zum Finale der DTM, und da hatten wir heute die Pre-Event-Presskonferenz, das ist nämlich am heutigen Mittwoch gewesen, heutiger Mittwochvormittag, wir waren dabei und haben dort auch ein paar Stimmen für euch vorbereitet, das Ganze nämlich mit Scheiben van der Linde gewesen, mit René Rast, mit Lukas Auer, mit Thomas Preining und mit dem Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti, die eben dort im Pre-Event-Presskonferenz dabei waren. Wir haben einige Fragen gestellt, aber wir kommen nochmal so ein bisschen auf die DTM auch abseits des Titelkampfs zu sprechen. Nämlich hat sich da noch was geändert in Bezug, was die SSR-Performance-Truppe angeht. Nämlich, dass Lorenz Wantor an diesem Wochenende nicht dabei sein wird. Er konzentriert sich allein nicht auf die Weiterentwicklung, nämlich des Porsche 963 LMDHs, die ja im nächsten Jahr ebenfalls auch an den Start gehen, wie auch das neue Porsche 911 GT3 R Fahrzeug, was ja eben an diesem Wochenende auch Debüt feiern wird auf dem Nürburgring, und dabei jetzt eben nicht am Finale des Rennens eben auf dem Hockenheimring dabei. Er wird ersetzt, aber von keinem geringeren als Christian Engelhardt. Der wird nämlich auf dem Fahrzeug mit der Nummer 92 dort ihn vertreten. Lorenz Wantor zwar jetzt nicht über Ergebnisse hinweg überzeugt, muss man ganz klar sagen, in der Meisterschaft nicht wirklich aufgefallen, obwohl wir ja auch in unserer Saisonvorschau ganz klar gesagt haben, das ist eigentlich der, der bei Porsche zumindest mal ganz vorne stehen sollte, wenn man das mal so sieht. Aber aktuell schlechtester Porsche-Fahrer im Feld, wenn man das so sieht, nämlich auch selbst das Auto von seinem Teamkollegen, nämlich von Dennis Olsen, auch besser positioniert auf Platz 8, er auf Platz 17 unterwegs, 30 Punkte nur gesammelt. Hinter ihm, die noch Punkte gesammelt haben, liegen unter anderem Ayun Maini, Dev Gore und auch Mikkel Granier. Ebenfalls nicht unbedingt wirklich aufgefallen in dieser Saison. Viele Punkte liegen lassen, auch Lorenz Wantor in den ersten beiden Rennen zumindest gut gepunktet. Aber danach kam dann relativ wenig noch vom Auto mit der 92. Einzig Norrisring war noch so ein bisschen ein Punkt, wo man sagen können, da geht's etwas aufwärts, aber da der Trend hat sich eben nicht bestätigt bei dem Belgier. Jetzt wird eben Christian Engelhardt, bekannt aus der ADAC GT Masters, dort ihn vertreten. Mirko Bortolotti hat sich hingegen gefreut, dass Christian Engelhardt dabei ist und nämlich das als langjähriger Teamkollege des Deutschen damals noch unter Lamborghini-Hand unterwegs gewesen.
Just one thing I want to say is a warm welcome to Christian Engelhardt. Obviously, really cool thing to see him on the grid. We've been teammates for many, many years. And to see Christian on the grid is makes me really, really happy. I think he will be straight away a contender. And I wish him all the best, obviously, for his debut in DTM.
Genau, eben Christian Engelhardt, der Debütant an diesem Wochenende. Neben ihm wird auch weiterhin Leon Köhler dabei sein, der BMW Falkenhorst-Pilot, der auch an diesem Wochenende, wie schon erwähnt, in unserer Vorschau der Nürburgring-Langstrecken-Serie nicht am Ring dabei ist, sondern jetzt eben auf dem Hockenheimring. Er hat die Starterlaubnis bekommen. Das stand ja so ein bisschen im Fragezeichen, aber da hat die ITR wohl gedacht, komm, das schafft er wohl schon. Und damit ist im Endeffekt ein Comeback des Timo Glocks tatsächlich zum Ende der Saison irgendwie als Abschluss bei BMW nicht mehr möglich. Schauen wir direkt auf die Meisterschaft. Und da haben wir uns gefragt vor dieser Pressekonferenz, wo war der Turning Point für die 5 Piloten, beziehungsweise für die 4, die da waren? Lukas Auer tatsächlich musste sich nach der offiziellen Runde dort auch schon verabschieden. Und da haben wir die restlichen 4 gefragt, nämlich unter anderem Sheldon van der Linde, René Rast, Mirko Bortolotti und Thomas Preining. Wo war denn der Turning Point in eurer Saison? Und das haben sie dazu gesagt.
I think for me it was pretty clearly the second event already, which was amazing for me with a double win. I almost scored maximum points then. I think from that moment on, it really just set us on a good path forwards, and we knew that we were in contention just because we scored so many points in one weekend. We knew that we were in a fight. So I think for me, Lars String was really the deciding factor for this year, like being in the mix.
I would say Imola was for me the turning point. Maybe also Lars String, first podium, Imola the first win. That was basically the point where we realized, okay, we can actually fight for wins and maybe also for the championship.
It's a bit hard to say. We were, I think, 65 points behind at our worst moment. So it seemed very far away. I obviously always dreamed of somehow coming back and still pulling it off. But this didn't feel like it's going to happen for a long time. So I think our turning point was probably Nürburgring, even though the results don't really show. We had quite a difficult weekend in the races, but the pace was absolutely there. And I think this was the moment when we really found the consistency to deliver every weekend a good pace. And after that event, the results just kept coming. We kept doing the same quality of job. So I think probably Nürburgring was our point where we knew there is something possible.
Yeah, for us, no real turning point. I think just our consistency is what brought us in the position where we are now, starting from the first race. That's what we are really proud of. Unfortunately, the point system we have in DTM is not really rewarding it, but still we are in a good position.
Ja, und das waren eben die vier, die dort gesagt haben, eben, was war der Turning Point? Klar, bei Charlotte von der Linde war es eben dieses Rennen auf dem Lausitzring, gleich mit diesen zwei Rennsiegen an einem Wochenende, hat bisher ja auch noch keiner so wirklich geschafft in dieser Saison, gleich zwei Rennen hintereinander auch so deutlich zu gewinnen. Von daher, ja, interessant. Bei René Rast, wie gesagt, hat er ja schon selber erwähnt, war es so ein wenig auch das Rennen auf dem Lausitzring, aber dann doch eher Imola tatsächlich mit dem Sieg dort ausgestattet gewesen am Samstag. Zwar auch den Ausfall gehabt, aber er steht jetzt dort, wo er ist. Für Thomas Preining war es nicht so ganz klar, aber sagte so ein wenig Nürburgring, obwohl er selber meinte, ja, die Ergebnisse haben zumindest außerhalb nicht so wirklich gestimmt, aber das Auto war eben da und wir haben uns mehr und mehr Selbstvertrauen eben angespielt. Für Mirko Bortolotti sagte er selber, und das da haben wir ja selber gesagt, das ist der Mr. Consistency. Und das seht er auch selber von sich eben mit dem Ausblick in oder mit dem Rückblick in seiner Saison, dass es nicht zwar unbedingt hinaus gespiegelt wird in Richtung der Meisterschaft, aber hingegen ist es dort für ihn immer noch erreichbar, dort das Rennen rund um die Meisterschaft ja immer noch möglich. Und von daher ist es ja auch nicht unabdingbar, sich dort auf die führende Position dort zu sehen in dem Kampf um die Meisterschaft. Von daher ziemlich interessante Aussagen, die dort getätigt worden sind. Auch off-record gab es einige interessante Antworten, zum Beispiel Stärken und Schwächen der einzelnen Fahrzeuge. Da wollte natürlich bei den Schwächen niemand so wirklich was sagen. René Rast hat dazu was gesagt, dass natürlich Audi, was wir selber schon wissen, nicht wirklich stark auf der Geraden ist. Von daher könnte es tatsächlich ein bisschen ein Vorteil sein. Er sagte selber, in Hockenheim schwierig zu überholen in den Kurven mit diesen GT3-Fahrzeugen. Von daher wird er sehen, wird man schauen, wie man es sehen wird. Auch gab es die Frage mit, ob es ähnlich chaotisch laufen wird wie im letzten Jahr auf dem Nürburgring. Meinten viele in dem Sinne, dass es natürlich auch aufgrund der Teamorder bzw. auch der gewissen Sachen, die im Hintergrund passieren, wohl nicht so der Fall ist. Auch wird es ja härter bestraft jetzt in diesem Jahr, auch mit möglichen Ausschlüssen bei eindeutigen Sachen. Von daher stellte sich die Frage zumindest bei den Fahrern in dem Sinne in der Pre-Event-Press-Conference eben nicht. Ja, wir gehen ein bisschen ein auf den Zeitplan der DTM. Für euch immer noch der Hinweis, es gibt weiterhin noch die Möglichkeit, beim Hockenheimring Power by Audi dort weiterhin euch Tickets zu holen. Dort bekommt ihr an diesem Wochenende auch ein bisschen Rabatt, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet. 15% gibt es dort auf die Tickets für den Newsletter. Und der Zeitplan sieht wie folgt aus. Am Freitag, wie bekanntlich, das Training rund um die Mittagszeit 12.10 Uhr. Das Rennen oder die zweite Trainingsphase 15.50 Uhr. Dann das Qualifying wie gewohnt um 10.05 Uhr und das Rennen um 13.30 Uhr. Rennen Nummer 1 und Rennen Nummer 2 eben nicht genauso, 13.30 Uhr, das Qualifying dann um 10.10 Uhr für euch dann im Programm für euch vor Ort. Das Ganze dann bei den Kollegen wie bekanntlich bei ProSieben und RAN.de oder bei DTM-TV im englischen Originalton. Und ihr wollt noch mehr zu DTM wissen, dann hört gerne mal in unsere letzten Folgen rein, oder in der letzten Folge rein, nämlich zur DTM-Meisterschaft-Check. Dort haben wir alle 5 nochmals in Betracht gezogen, die 5 Hauptkandidaten. Auch klar ist Lukas Stolz immer noch erweiterter Favorit, aber die 5 haben wir auch noch im Fokus gehabt, die wir jetzt in der Pre-Event-Press-Conference hatten. Von daher hört da gerne mal rein und wir hören uns dann am Freitag wieder. Dort gibt's dann den Rückblick auf das, was bei den Testfahrten der GTP passiert ist. Das Ganze auf dem Circuit Road Atlanta, auf dem Michelin Raceway Road Atlanta. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, Freitag geht's dann weiter hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye und möge der Ritt mit euch sein. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt, hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.